X Plus.
Jetzt ist Zeit für X Plus. Wir haben die zweite Hälfte der Podiumsdiskussion in der Aktionswoche gegen Rassismus versprochen. Hass im Netz, das ist das Thema der Auftaktveranstaltung gewesen. Am 17. März hat sie in der Halle 7 im Gundelinger Feld stattgefunden. Vor einer Woche haben wir den ersten Teil gehört. Ich fasse ihn kurz zusammen. Es gab im ersten Teil vor allem Ansprachen und Reden. Eine Begrüßung von Jenny Piert, Co-Leiterin der Fachstelle Gleichstellung und Diversität des Kantons Basel-Stadt. Anschließend hat Regierungspräsident Konradin Kramer ein Grußwort ans Publikum gerichtet. Und dann ist es gleich weitergegangen mit den beiden Input-ReferentInnen. Sophie Achermann ist Geschäftsführerin von Public Discourse Foundation und Gründerin von Stop Hate Speech. Sie hat als erstes ein paar Fragen ans Publikum gerichtet. Wer hat in den letzten Tagen online rassistische Inhalte gesehen? Wer hat schon einmal aus Angst vor Konsequenzen die eigene Meinung nicht online geäußert? Etc. Kommentarspalten als öffentlicher Diskurs sind in den sozialen Netzwerken und Nachrichtenkanälen eine große Herausforderung, aber auch eine Chance. Sophie Achermann betont, nur ein Teil der verbalen Gewalt im Internet sei strafbar und nur ein sehr kleiner Teil davon führe zu rechtlichen Konsequenzen für die VerfasserInnen. Die rechtliche Grundlage, die aktuelle Forschung und die Statistik der Häufigkeit in der Schweiz in Sachen Hate Speech sind aufschlussreich. Auch spannend und sehr konkret sind die erläuterten Strategien für den Selbstschutz bzw. Tipps für Dritte, um andere zu schützen. Das Input-Referat von Peter Sopka, der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Kriminalpolizei, Leiter Dezernat Digitale Kriminalität, ist ebenfalls lehrreich. Zum Beispiel, Hate Crime ist kein eigener Straftatbestand. Unter Hate Crime fallen Straftaten, zum Beispiel Beschimpfungen, Körperverletzungen und Ähnliches, die aufgrund einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit der Opfer begangen werden. Bei der Polizei wurden gemäß Hate Crime Bericht im Jahr 2023 lediglich 15% der Hate Crimes angezeigt, berichtet Peter Sopka. Hate Crime oder Hate Speech sind Antragsdelikte. Darum ist die Erstellung der Anzeige wichtig. Und jetzt geht's mit der Diskussion auf dem Podium über Hass im Netz weiter. Teilgenommen haben Tamara Hürlimann, Fatima Iftikhar, Sophie Achermann und Peter Sopka. Gesprächsleitung hat Elisa D'Agosta übernommen.
Und dann würde ich gerne gleich alle PanelistInnen auf die Bühne einladen. Wir haben ja Sophie schon gehört und auch Peter, ihr dürft gerne auch einfach mal Platz nehmen. Dann auch gerne einladen zu mir aufs Podium möchte ich gerne Fatima Iftikhar. Sie ist Generalsekretärin beim IFIDS, Föderation Islamische Dachorganisation Schweiz. Und Tamara Hürlimann, sie ist Kriminologin und Workshopleiterin bei NetPartie. Genau, nochmal einen herzlichen Applaus für alle Gästinnen bitte. Genau, wir haben jetzt schon ganz viele Inputs erhalten und einfach weil wir auch Tamara und Fatima noch nicht gehört haben, würde ich gerne gleich mal von dir, Fatima, etwas darüber erfahren. Du bist ja Generalsekretärin beim FIDS. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was macht FIDS, in welchen Handlungsfeldern seid ihr tätig, welche Services bietet ihr an und was hat eben eure Anlaufstelle auch mit Hate Speech zu tun?
Hallo, ja gut. Genau. Hi, danke, ja, wir sind die Föderation Islamische Dachorganisationen und es hört sich ein bisschen kompliziert an, geht aber mehr darum, dass wir haben ethnische Dachverbände und wir haben regionale Dachverbände und die sind eigentlich in der Gemeinde- und kantonalen Ebene zuständig und wir als FIDS sind eigentlich auf der Bundesebene zuständig. Und was machen wir eigentlich genau? Wir sind zuständig, dass wir eben mit der Politik, mit Medien zusammenarbeiten. Wir sind aber auch zuständig, dass Themen angegangen werden, wie eben Bestattungsthemen, Seelsorge. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Armee, wo wir eben auch Armeeseelsorgen und so weiter durchführen, unterstützen können. Genau, und ich bin erst ganz neu Generalsekretärin, seit September letztem Jahr. Bis dahin lief eigentlich dieser ganze Laden auf Freiwilligenarbeit. Und ja, es gibt noch einiges zu tun.
Was beobachtet ihr beim FIDS in Bezug auf Hate Speech?
Dass die meisten Fälle nicht gemeldet werden. Ihr seht hier, vor 2 Wochen ist der antimuslimische Rassismus-Studie rausgekommen von der FRB, Fachstelle für Rassismus. Und dort ist effektiv eben die Zahl aufgekommen, dass über 2000 Fälle, die passiert werden, meldet sich genau eine Muslimin oder ein Muslim für einen Fall, der eigentlich passiert. Und das ist oft, es passiert auch oft online, diese Fälle. Und das fließt bei uns eben so ein bisschen in Alltagsrassismus rein. Wir haben wie ein bisschen das Gefühl, hey, das gehört wie so ein bisschen dazu, wir müssen das hinnehmen, wir müssen das akzeptieren. Und auch jetzt, wo ich so viel gehört habe, habe ich auch ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, es gibt wirklich so viele Fälle, wo man eigentlich melden sollte und müsste.
Gerade auch in Bezug auf eben die Fälle, die nicht gemeldet werden, und das passiert ja sehr oft. Was hast du das Gefühl, sind Gründe, weshalb Betroffene das nicht melden?
Sie wollen sich eigentlich nicht als Opfer sehen, weil dann heißt es wieder, ah, die haben wieder etwas. Das ist so ein Punkt. Der andere Punkt ist auch, dass man es ignoriert, dass man es wie nicht wahrhaben möchte, weil man möchte ja zu der Schweiz gehören, man möchte zu einem Wir gehören, zu einem Kollektiv, weil wenn sie sich dann melden, dann ist es wieder wir gegen sie, oder es ist immer so eine Ausgrenzung, die dann stattfindet, und man will das eben oft gar nicht wahrhaben. Und wenn man sich eben auch meldet, dann ist man eben auch nochmals in einer Form angreifbar, weil man weiß nicht, Peter hat's schon gesagt, nimmt man uns dann ernst? Oder wird man dann eben wieder abgewiesen im Sinn von, hey, das ist doch gar nicht so schlimm. Und vor diesem Gesichtsverlust melden sich viele eigentlich gar nicht. Und dann kommen auch noch die alltäglichen Themen. Hat man überhaupt so viel Zeit und Ressourcen, um sich überhaupt zu melden?
Jetzt ist es ja so, dass es vielleicht öfters auch einfach einfacher ist, online etwas Dummes und Ignorantes zu sagen. Oftmals haben Täterinnen das Gefühl, wir sind anonym, es weiß ja niemand, wer ich bin oder wo ich wohne. Macht ihr da ähnliche Beobachtungen, und auch, wie hängt vielleicht auch dieser eben Online-Rassismus dann mit alltäglichem Rassismus zusammen? Also mit welchen Ängsten sind vielleicht auch Betroffene dann eben direkt konfrontiert, weil es bleibt es dann online, bleibt es eben nicht online?
Ja, wir sind jetzt gerade als Community, letzte Woche, als ich hier eigentlich zugesagt habe, schon länger, wusste ich nicht, dass wir so einen aktuellen Fall haben werden. Wir hatten letzte Woche von der FIDS einen wunderschönen Dialoganlass, wo wir mit dem Bundesrat Beat Janz, ein Basler, eigentlich Fasten gebrochen haben. Es war ging nur um Dialoge zu knüpfen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das Team von Beat Janz hat sich dann entschieden, das zu publizieren. Und obwohl der Abend ein voller Erfolg war, kommt jetzt das große Aber. Wir haben einen riesen Shitstorm gehabt auf X. Und es sind mittlerweile über 900 Kommentare, die zu 99% beleidigend sind, beschämend sind. Und klar gehen sie an die Person, an Beat Janz. Aber es richtet sich auch indirekt an alle Musliminnen und Muslime, die in der Schweiz leben, weil die sagen eben, nein, die Muslime gehören per se nicht in die Schweiz oder der Islam gehört nicht in die Schweiz. Und es ging vielen, vielen Muslimen, die am Event waren und sie diesen Tweet gesehen hatten oder die Reaktionen, denen ging es das ganze Wochenende schlecht. Und das ist ganz schwierig, euch zu erklären. Es waren auch Nationalräte dabei. Und ich bin am Donnerstag gehe ich dann ins Parlament, und es kann sein, dass ich diesen Parlamentariern dann über den Weg laufe und ich weiß, die finden mich voll nicht okay. Und ja, anzeigen ist dann noch schwierig in diesem Case.
Also weil es geht ja dann auch irgendwie um Machtdynamiken. Ja. Wer kennt vielleicht wen? wer steht wo, in welcher, auf welcher Stufe, in einem nationalen Gefüge. Und gerade wie du sagst, du exponierst dich ja dann auch selbst. Vielleicht einfach, dass wir auch darüber reden, was löst das in einer betroffenen Person aus? Jetzt eben emotional, körperlich. Du sagst, es geht ihr schlecht, aber geht's um, also weißt du, reden wir von auch Panikattacken? Reden wir von, ich komme nicht aus dem Bett? Ich weiß nicht, wie damit umgehen, Widerstände. Was hast du zum Beispiel jetzt erlebt, um vielleicht auch so deine eigene Erfahrung zu teilen?
Also wenn wir jetzt konkret bei diesem Fall sind, das war ja am Dienstagabend, am Mittwoch gab es dann den Shitstorm und ich habe bis Wochenende eigentlich nicht funktioniert. Musste aber noch, weil ich doziere. Und dann war es eigentlich schon so, dass wir untereinander uns als Community geholfen haben. Wir haben uns die Artikel geschickt, wir haben uns die Tweets geschickt, wir haben geschaut, können wir etwas melden. Was mich aber am meisten triggert, sind, wenn ihr euch diesen Saal vorstellt, wir sind eine kleine Gruppe, aber stellt euch mal 900 Menschen vor in diesem Raum. Und 900 Menschen, und davon sind 99 negativ, und ich denke mir, diese Leute sind unter uns. Das heißt, wenn ich im Zug bin, das könnte jetzt eine Person sein, die vielleicht so einen negativen Tweet unter einem Pseudonym gemacht hat. Das heißt, die Person kann vor mir sitzen und mich mega schlimm finden. Und dann ist die Frage, ist es online nochmal krasser? Haben sie dann viel mehr Macht, weil sie online sich eben verstecken? Und würden sie mir das im Alltag gar nicht sagen? Und das sind so Dinge, die mich dann eben beschäftigen. Und ich will gar nicht an meine Kinder denken, es kommt noch dazu. Genau, das sind so die Dinge, wo, also Panikattacken per se nicht, aber es ist mir jetzt am Donnerstag, to be honest, auch ein bisschen unwohl ins Parlament zu gehen, weil ich das Gefühl habe, wegen uns gab es jetzt einen Shitstorm für einen Bundesrat. Und das ist für einen erfolgreichen Anlass einfach nicht fair. Gegenüber ihnen nicht, gegenüber uns als Community nicht. Mhm.
Ja, ich würde sagen, also sicherlich schon mal sehr viel Kraft auch, Aufwand, den es da braucht. Was sind vielleicht deine persönlichen Strategien, um eben mit solch einem Shitstorm umzugehen? Wir haben schon ein bisschen gehört, aber was funktioniert für dich?
Wir haben es versucht auszuhalten. Wir haben vom Event selber nie keine Kommunikation von der FIZ aus gemacht, weil wir gedacht haben, wenn dann die Haters quasi dann auf unsere Webseite gehen und sie sehen, dass wir eigentlich glücklich waren mit dem Event, dass das noch mehr sie befeuern würde, gegen uns zu schießen. Das heißt, wir haben effektiv gar nie bis jetzt darüber kommuniziert, dass dieser Anlass war. Mhm. Das heißt, wir warten eigentlich den Sturm ab. Und ich habe eigentlich gesagt, sobald es keinen großen negativen Reaktionen auf den X-Post von Beat Jans gibt, werden wir mal mit der Kommunikation starten. Heute sind wir bei irgendwie 907 Kommentare und hat sich nicht mehr verändert in den letzten paar Stunden. Mal schauen. Und das ist eben, wann... Oder auch reagieren auf die Medienanfragen. Ich wurde auch heute angefragt von einem spannenden, von einer großen Medienhaus, ob ich bereit wäre für ein Streitgespräch mit einem Hater von diesem Kommentar, ob ich mich darauf einlassen würde. Und das ist auch genau Clickbaiting, wo das ist doch kein konstruktives Feedback, wo ich dann machen kann. Ich kann doch mit dieser Person, sie hat dann gemeint, ja, du kannst doch dieser Person dann die Hand reichen.
Nein.
In diesem Case nicht, weil, nein. Ja, und das ist eben so, wir warten jetzt einfach ab und wir schauen, wie sich's entwickelt und werden dann versuchen, mit den Leuten, wo mit uns im Event waren, mit den Allies dann in diesem Case dann eigentlich zu arbeiten, Empathie zu bekommen. Wir haben Empathie von den Leuten, die am Event waren, die haben geschrieben, die haben sich geäußert, auch auf LinkedIn. Mhm. Und für die bin ich sehr dankbar.
Vielen lieben Dank. Tamara, du bist ja Workshop-Leiterin bei Netpathy. Netpathy bietet ein breites Bildungsangebot an für Lehrpersonen, Kinder und Jugendliche, deren Eltern zum Thema unter anderem eben Hate Speech, Cybermobbing oder auch Cybergrooming, digitale Resilienz, was bedeutet es, respektvolle Kommunikation zu führen im Internet, Cybersicherheit und so weiter. Jetzt nimmt es mich ja schon Wunder, eben Hate Speech, beginnt das schon bei den ganz Jungen? Wie geht ihr vor, um eben auch diese Themen an, ja, Kinder irgendwie heranzutragen? Und vielleicht auch gerade als Anschlussfrage, was sind vielleicht auch so die großen Bedenken oder Anliegen der Eltern?
Also wir sehen eigentlich wie zwei verschiedene Seiten bei den Hate Speech bei Kindern. Eines ist natürlich, dass sie selbst aktiv werden. Wir betiteln dann das meistens Cybermobbing, also wir sehen es unter Mobbing. Und das andere ist, dass sie mit Hate Speech aufwachsen. Sie sehen es, sie lesen es überall. Irgendwann ist es einfach normal, dass man unter Posts einfach seine Meinung, die ja eigentlich ja dann irgendwie verletzend ist, postet. Und es kann einfach zu einer Abgestumpftheit auch schon bei Kindern führen, wenn sie immer damit aufwachsen. Und das ist eigentlich genau das Ziel auch von Netpartie. Wir gehen eben, wie du gesagt hast, in Schulen, wir machen Workshops, sei dies ein halber Tag, ein ganzer Tag, eine ganze Woche, am besten kombiniert mit einem Elternabend und möchten ihre digitale Resilienz, ihre Medienkompetenz, die respektvolle Kommunikation im Internet fördern und ja, ihnen das beibringen und wirklich auch vor Augen führen, was die Konsequenzen sein können, wenn man selber Täter, Täterin wird oder was man machen kann, wenn man ein Opfer wird. Und ja, bei den Eltern, ja, das ist manchmal sehr schwierig, weil viele Eltern oder es gibt die Eltern, die sind mega mit dabei und die haben auch ein großes Verständnis von dem Ganzen und dann gibt es andere Eltern, die sind da noch nicht so dabei. Dann muss man da natürlich auch ein bisschen langsamer an. Ja, beginnen mit dem Ganzen.
Jetzt ist es ja so, also ich bin irgendwie 90er-Kind, bei uns war das irgendwie noch nicht so ein Thema. Eben, was ist gerade wichtig, auch den Eltern mitzugeben? Weil ich kann mir vorstellen, das ist jetzt meine Vorstellung, dass ja ganz viele von diesen Kontakten mit der digitalen Welt und gerade Social Media oder eben auch WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer bei Kindern und Jugendlichen eher in der privaten Zeit geschehen. Und dann ist ja immer so die Frage, okay, ist das jetzt Aufgabe der Schule? Ist es eben nicht Aufgabe der Schule? Ist es Aufgabe der Schule unter Eltern? Ja, welche Debatten führt ihr da? Und eben auch nochmal, vielleicht auch, wo siehst du mehr Handlungsbedarf, auch gerade irgendwie in Bezug auf die Lehrerschaft und die Elternschaft?
Also, ja, wie du gesagt hast, die Kinder werden auch immer früher an das ganze Medienthema herangeführt, Handy. Es klingt ganz einfach, aber wir sagen immer, begleitet eure Kinder. Wenn ihr eine wirklich gute Begleitung habt von klein an, dann werdet ihr merken, wenn euer Kind etwas Unmoralisches, Illegales in den sozialen Medien macht oder wenn es eben Opfer von so etwas wird. Dann habt ihr hoffentlich, also wenn eine gute Begleitung stattfindet, hat man auch meistens eine sehr gute Beziehung zum Kind und kann darüber sprechen. Hey, das war jetzt nicht so gut, was du gemacht hast. Erzähl mir doch mal, warum hast du so etwas gemacht? Da müssen wir ja, gerne das löschen, entschuldigen, ins Gespräch gehen mit der anderen Person. Ja, es klingt mega einfach, aber wir sagen, eine gute Begleitung. Und jeder oder jede und jeder ist ein Botschafter. Nehmt das mit, wenn ihr etwas seht, sprecht die Leute darauf an, andere Kinder, wenn im Internet ein anderes Kind gemobbt wird oder Hate Speech verteilt wird, sprecht das an. Denn oftmals ist es ja den Verfassern nicht bewusst.
Sind wir dann als Gesellschaft überhaupt fähig, unsere Kinder irgendwie zu begleiten? Das ist vielleicht eine Frage, die ich gleich anstellen möchte. Einfach so, wenn ich darüber nachdenke, wer gilt dann schon als Digital Native, wer nicht. Oder das Internet gibt es grundsätzlich ja noch nicht so lange. Und dennoch nehmen diese Themen eigentlich exponentiell rasch zu. Es ändert sich extrem schnell eben, wir hören es, plötzlich ist auch wieder etwas gelöscht, wenn ich es heute nicht festhalte, vielleicht morgen kann ich es schon nicht mehr anzeigen, weil ich habe es nicht registriert. Und eben, gerade wenn ich so an mich selbst denke, und ich bin doch auch 90er-Kind, die irgendwie so diesen Transit gemacht hat, wie einfach oder schwierig ist es eben für die Eltern, die Kinder zu begleiten? Brauchen dann die Eltern nicht selbst auch diese Begleitung?
Doch, zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich schon. Und sie müssen selbst auch eine gewisse Medienkompetenz aufweisen, die sie sich halt oftmals einfach selbst irgendwo herholen müssen.
Mhm. I see. Wie seht ihr das, die anderen? Habt ihr Erfahrungen mit eben Hate Speech Fällen, die eben Kinder und Jugendliche betreffen? Und dann plötzlich ist ja das Gespräch dann auch nicht nur mit den Kindern oder Jugendlichen, sondern mit den Eltern. Wie einfach oder schwierig ist das?
Ich kann vielleicht ganz kurz was sagen. Ich bin im Elternrat bei uns. Und dort ist uns aufgefallen, dass die Kids, wenn sie am Abend in einer WhatsApp-Gruppe sind und die Kinder, die das Handy am Abend weggeben müssen, haben am nächsten Tag mega viele Nachrichten. Und je nachdem, wenn sie nicht reagieren oder so, werden sie eben dann gemobbt. Und für die Eltern ist es noch schwierig, dass die das gar nicht merken, wie das damit umzugehen ist und wieso gibt es dann plötzlich TikTok-Trends, wo die Kinder dann, wenn sie nicht mitmachen, wenn sie bei einem Tanztrend mitmachen, eben gemobbt werden. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist eine Weiterbildung für die Eltern in diesem Rahmen. Und ich glaube, das braucht es eigentlich auch in diesem Ort, immer einen Dialog zu führen und den Eltern das eben auch beizubringen, weil eben, wie du sagst, sie sind nicht Digital Natives, wie die Gen Zs oder die Gen Alphas, die jetzt dann kommen. Und ich glaube, da ist jeder Elternteil ist dann irgendwie gefragt, wir müssen uns darauf weiterbilden.
Sophie, habt ihr Daten dazu sammeln können oder habt ihr Daten dazu, gerade in Bezug auf eben Hate Speech und die unterschiedlichen Formen von Hate Speech in Bezug auf die Jugend?
Nein, das ist ziemlich einfach zu beantworten. Nein, es gibt extrem wenig Wissenschaft in diesem Bereich und es gibt auch sehr wenig effektives Wissen darüber, was sind die negativen Auswirkungen von Social Media, von Smartphones. Es gibt sehr viel Vermutungen, was alles zusammenhängt. Es gibt sehr wenig nachweisbare Vermutungen, was wirklich zusammenhängt. Der Jugend geht es schlecht, das wissen wir alle. Geht es der Jugend schlecht wegen Social Media oder mit Social Media, ist nicht so klar. Ich bin auch sehr zweigeteilt und ich finde es mega wichtig, darüber zu reden, wie gefährlich Social Media sein kann. Ich möchte aber auch noch eine Lanze brechen dafür, wie wichtig Social Media sein kann. Gerade für Menschen, die vielleicht zu Hause es nicht so einfach haben. Sie finden Community online, sie können sich austauschen, sie finden Diversität. Es ist wirklich auch immer wieder zu betonen, dass Social Media ganz vielen Leuten auch immer wieder das Leben rettet, weil sie plötzlich Leute finden. Also diese Pauschalisierung von gut und schlecht ist etwas, was wir auch dank Social Media mega gerne machen möchten. Und das ist einfach mega schwierig. Von dem her muss man sich gut überlegen, wie reguliert man Social Media sinnvoll oder auch Kommunikation, Messenger-Dienste. Ich lebe so auch in der Schule von meinen Kindern, dass sehr viel mehr über Lösungen debattiert wird. Wo man vor allem mit der Jugend zusammenschauen müsste, was sie dann braucht und findet. Und ich denke, das ist der einzige Weg, mit Leuten reden und nicht über sie und Lösungen suchen. Aber ich nehme es schon auch wahr, dass jetzt sich etwas verschoben hat, dass die Leute es ernster nehmen als auch schon. Aber da es noch ganz, ganz viel Potenzial und Luft nach oben hat.
Danke. Peter, du bist ja eigentlich direkt an der Front, wenn es darum geht, eben solche Fälle zu verzeigen, auch in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Das sind ja dann die Eltern, die das verzeigen müssen, oder?
Das geht dann an die Jugendstaatsanwaltschaft, da kann ich nicht viel zu sagen. Aber ich würde gern noch was zu dem sagen, was Fatima vorher angerissen hat, wenn das deine Moderation nicht durcheinander bringt.
Nee, kein Problem.
Weil die Menschen, die das machen, die das betreiben, Hate Speech und Ähnliches sind, ich sage es mal etwas salopp, meistens nicht Philosophen und auch nicht unbedingt in ihrer Vorgehensweise durchdacht. Sie sind nicht mal ansatzweise so anonym, wie sie glauben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für den Bürger wirken sie vielleicht anonym, aber sie sind es nicht. Das heißt, jetzt komme ich wieder an meinen Spruch von vorher, zeitnah Anzeige, dann kann man sehr viel machen und dann holt man sie aus diesem Dunkel raus. Das ist ein wichtiger Punkt, deshalb möchte ich das nochmal unterstreichen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Zeitnah melden, das war vielleicht auch so ein Stichwort. Wieso muss das zeitnah geschehen? Ich frage ganz bestimmt.
Ja, jetzt habe ich es wieder.
Sorry. Okay.
Was auch noch wichtig ist, was mir vorher auch untergegangen ist, also ich sehe auch Statistiken und Fallzahlen. Und die Sophie hat ja rausgearbeitet, dass es relativ wenig Menschen sind, die sehr viel bewirken und sehr viele Kommentare von sich geben. Und ich denke mal, wenn man als Strategie ins Auge fasst, dass man die erwischt und denen das Handwerk legt, dann kann man eigentlich sehr viel erreichen. Und das sehen wir wieder an der Mithilfe. Und ich glaube, das ist dem Bürger auch nicht so klar. Wir müssen eigentlich nur eine Minderheit in dem Bereich finden, bringen, wo wir sie belangen können. Und dann werden sie identifiziert und dann werden sie verurteilt. Und das hilft. Es ist ja immer das Kernproblem, dass die Menschen dann Straftaten begehen, wenn sie glauben, sie werden nicht erwischt. Die Höhe der Strafe beeindruckt die Menschen nicht wirklich, sondern die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden. Und das heißt für uns konkret, wir haben Randgruppen, die wir stilllegen sollten, in Anführungszeichen, und die müssen wir identifizieren. Und da hat eben der Bürger die Vorstellung, dass das schwierig sei, dass sie anonym sind, aber sie sind es nicht. Sie sind es natürlich nach 3-4 Wochen schon, aber so etwas, wie das du gerade geschildert hast, das ist zeitnah sehr viel zu bewirken.
Ja, es ist halt schon so, ich habe dann schon diese Profile gescannt und es gibt dann schon einen Kommentar, der jetzt in diesem Case am Herr Jans den Tod wünscht. Und dann ist schon die Frage, eben, wer meldet das? Weil ich habe mit dem EJPD schon gesprochen und die haben dann gesagt, die wollen keine rechtlichen Maßnahmen treffen, können sie in ihrer Funktion wahrscheinlich nicht. Und das ist dann eben schon der Case, du, ich dann die Anzeige machen.
Da stellt sich dann die Frage, kommt das in die Richtung vom Offizialdelikt, dann kann es jeder beanzeigen, hat Sophie vorher auch schon gesagt, oder eben nicht. Also wenn es dich persönlich betrifft, dann musst du die Anzeige stellen, wenn andere betroffen sind und sie stellen die Anzeige nicht, kann ich ihnen, Entschuldigung, nicht helfen. Aber wenn das Ganze dann in den A62 bis reingeht, dann kann das hier jeder im Raum beanzeigen. Er muss halt einfach die Information dazu liefern, aber er hat ja welche, sonst wüsste das ja nicht. Und dann müssen wir tätig werden und das tun wir auch. Aber da muss man dann, ja, die Scham, die Verletztheit, ich weiß es, also in dem Moment hat man eigentlich Besseres zu tun, als an den Schalter zu gehen, das ist uns schon klar. Aber das ist das, was hilft, wenn wir diese Kleinmenge erwischen wollen, ja.
Ich möchte hier vielleicht anknüpfen, was wir wirklich auch mit den Organisationen und Menschen machen, die wir begleiten, ist auch zu schauen, wer ist in eurem Support oder in eurem Umfeld, der eben nicht selber betroffen ist, um ihnen dann genau diese Aufgabe zu übergeben in einem Fall von, wenn es die Rassismus, dass die 261 bis betrifft, dass eben dann jemand Anzeige macht und nicht die Person selber, die dann wirklich auch noch von der Diskriminierung betroffen ist, weil es einfach so viel einfacher ist, dass man sich nicht in diesem Moment auch noch zur Polizei begeben muss. Und ich möchte das aber auch unterstreichen, wir haben wirklich mal geschaut, bei einem großen Medium in der Schweiz, alle Hate Speech Kommentare von einer Woche waren von 50 Menschen abgesetzt. Und man hat das Gefühl, es sind so viele Leute. Und es gibt auch Menschen, die wirklich, also ein Typ hat, und das ist wirklich ein Mensch, hat in einem Experiment 3 Monate, haben wir alle Kommentare uns angeschaut, 30.000 Kommentare abgegeben. Und wir haben gedacht, das muss ein Troll sein, weil es ist, also das ist so viel, so viele Kommentare. und es ist effektiv ein Mensch und sie kennen den auf der Redaktion und haben immer wieder mit dem interagiert. Und das ist aber dieses Gefühl, das bleibt. Das sind so viele Leute. Aber ich möchte gerade zu X sagen, X ist wirklich nicht, noch nie ein Medium gewesen, das die Gesellschaft repräsentiert. Wirklich nicht. Es hat immer sehr wenig Userinnen und User. Ein riesiger Einfluss hat es immer, weil die Medien das ja dann gerne wiederbringen. Aber es sind nicht, dort ist wirklich kein Abbild der Gesellschaft. Und Leute, die sich jetzt immer noch gerne auf X tummeln, haben schon eine gewisse Richtung und einfach, um vielleicht dir auch etwas die Sorge zu nehmen. Ich bin überzeugt, das ist nicht der große Teil der Gesellschaft, aber genau das Gefühl bleibt zurück. 900 Kommentare, alle sind schrecklich. Und ja, das ist schrecklich und ich denke, es ist wirklich immer wieder ein Appell an die 99%, sich eben genau in solchem Moment dagegen zu stellen und einen 908er Kommentar abzusetzen und zu sagen, nein, wir finden das nicht so und das, wir sehen das anders.
Vielleicht ganz kurz, weil ich fand das noch einen spannenden Punkt mit dieser Strategie, dass die Profile vielleicht eine Drittperson zu geben. Ich würde es aber auch kritisch hinterfragen, welche Kompetenzen müssen dann diese Drittpersonen alle haben, gerade wenn wir über Intersektionen reden, wie zum Beispiel Hate Speech und Sexismus, Hate Speech und Rassismus, Hate Speech und Xenophobie, Hate Speech und Homophobie. Also was verlangen wir dann diesen Drittpersonen ab? Ist das realistisch, dass die diese Sensibilisierung oder diese Kompetenz auch haben, eben all diese Zwischentöne wirklich rausfiltern zu können?
Ich gebe es genau deshalb jemandem ab, der all diese Sensibilisierung nicht hat und sich deshalb nicht angegriffen fühlt. Das ist für mich wirklich Psychohygiene. Ich würde nicht mehr mit den Medien reden, wenn ich das selber lesen würde. Ganz einfach. Meine Stimme wäre nicht mehr da und ich würde verstummen. Und all diese Strategien, und das ist mega schlimm, es ist eine Resilienz zu bilden, dass Menschen nicht ihre Stimme verlieren im demokratischen Diskurs. Und das sollte nicht sein, da sind wir uns einig. Aber es ist halt eine Realität und dort ist es wirklich eine Schutzmaßnahme, dass die Menschen das gar nicht erst lesen müssen im Endeffekt, oder? Weil die Frage ist, was macht es mit dir, wenn du das liest? Was bekommst du davon? Okay, du kannst alles einschätzen, wo es in der Diskriminierungsachse zu verorten ist, aber du lernst dabei nichts mehr, oder? Es ist einfach extrem menschenverachtend. Und deshalb sagen wir, lieber mal einen Kommentar übersehen, nicht genau wissen, ist das jetzt wirklich schon Hate Speech oder nicht? Und dafür ist es wirklich Psychohygiene im Endeffekt. So.
Fatima, wäre das eine Strategie, die für dich auch greift?
Ja, ich werde dann auch mit Sophie reden, vielleicht noch mit Peter. Danach schaue ich es mir. Ja, genau. Genau, ja. Für mich, also ich habe auf diesen Blickwinkel, glaube ich, es noch nie angesehen. Bei uns ist schon immer so, wenn wir etwas anzeigen müssen, wenn wir etwas bewegen wollen, dann müssen wir es machen, weil wir ja diese Gefühle dann transportieren können, authentisch transportieren können. Und das ist auch immer, wenn wir Meldungen bekommen auf unsere Meldestelle, dann reden die Leute eben schon gerne nochmals mit uns, weil sie dann das Gefühl haben, hey, wenn mein Kopftuch im Coop runtergerissen wird, dann wird sie, wo das Kopftuch trägt, das wahrscheinlich auch verstehen, was es für sie für eine Bedeutung hat. Und deswegen nehmen wir eigentlich auch alle Meldungen, die zu uns kommen, ernst und melden uns telefonisch oder persönlich mit zu ihnen.
Wie siehst du das, Tamara?
Also mich hat es jetzt ein bisschen erstaunt, so viel, dass du gesagt hast, du gibst es bewusst jemand, der diese Sensibilisierung nicht hat, weil mein erster Gedanke war, jemand, der auch sensibilisiert ist drauf, aber ich verstehe den Punkt, weil die Person sich dann nicht angegriffen fühlt und sich das dann, ja, diese Kommentare nicht mitträgt wahrscheinlich. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, jemand, der eben darauf sensibilisiert ist und dann die Kommentare so einschätzt, wie ich es einschätzen würde. Auf der anderen Seite wird diese Person das dann wahrscheinlich auch persönlicher nehmen als jemand, der nicht darauf sensibilisiert ist. Daher gebe ich jetzt eigentlich doch schon so viel recht, ja.
Also ich war lange Geschäftsführerin von Allianz F und ich habe sehr viele Kommentare gegen mein Geschlecht erhalten. Und wenn ich das meinen Kollegen bei Allianz F abgegeben habe, dann haben sie sich genauso scheiße gefühlt wie ich nachher. Also das hat sich effektiv nicht mega gelohnt. Und dann hilft es, so ein weißen Mann zu Hause zu haben, der das dann irgendwie fast schon humorvoll denkt, oh Gott, was seid ihr für arme Menschen, die so etwas schreiben, aber er ist einfach nicht betroffen, ja.
Ich sehe. Jetzt ist es ja so, wie wir auch gehört haben, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Im Bericht vom FRB, also der Fachstelle gegen Rassismusbekämpfung, wurde eben gerade dieser Artikel 261 bis auch kritisiert, dass es eben teilweise kaum von Bedeutung ist, der Artikel greife nicht und es braucht eine umfassende zivilrechtliche Bestimmung, um eben gegen Rassismus im Netz vorzugehen. Jetzt vielleicht auch, weil ihr alle in Organisationen sind und Institutionen sind, was würdet ihr euch wünschen von der Gesellschaft, von der Politik, von Institutionen, um eben dieses Problem Hate Speech im Netz irgendwie, ja, effizienter zu lösen? Wir haben gehört vorher auf dem Impuls, es dauert teilweise 2 bis 2,5 Jahre, bis es überhaupt zu einem Prozess kommt. Die Anzeige ist notwendig, damit die Polizei das weiterverfolgen kann. Betroffene sind aber teilweise emotional und physisch auch gelähmt oder ausgelaugt und müssen dann als Betroffene eben doch auch wieder diesen Arbeitsakt irgendwie durchführen. Welche Lösungen sind notwendig? Was würdet ihr euch wünschen, um eben dieses Problem vielleicht auch ja, zielgerichteter, zeitlich nachhaltiger gestalten zu können?
Also ich wünsche mir auf jeden Fall von der Gesellschaft mehr digitale Zivilcourage, dass man eben solche Kommentare nicht liest und denkt, ah, ist ja nicht so schlimm, oder oh, ich schreibe auch noch gleich meinen hassvollen Kommentar darunter, ich hatte ja schon 907 weitere Kommentare, sondern dass wir miteinander gegen das Problem arbeiten und denen das Problem noch nicht so bewusst ist, ihnen das Problem bewusst machen.
Wie seht ihr die anderen, Fatima?
Ja, bei mir ist es jetzt auch ein bisschen so, dass ich eigentlich hoffe, dass sich die Leute melden. Eben auch die Leute, wie du jetzt gesagt hast, genau das Gleiche eigentlich. Dass wenn man sieht und denkt, oh mein Gott, wie kann man das gegen ein Departement schreiben? Oder wie kann, also ich hab voll, Sophie hat vorhin auch die Politik erwähnt und dann ist mir eigentlich verfahren, habe ich gedacht, hey, wenn die Politiker selber toxische Kommentare machen, ich sage nicht hassvolle Kommentare, sondern toxische Kommentare jetzt nach deiner Präsentation, würde ich sagen, das heißt, wir müssen beiden Politik zuerst mal selber eine Schulung machen, ihnen mal erklären, was das überhaupt bei den Leuten auslöst, beim Volk, die sie eigentlich wählen, oder? Und dazu kommt, dass man dann wirklich eben mehr Leute hat, die Fälle melden, zum zeigen, es gibt effektiv ein Problem.
Peter, wie ist das bei euch? Würdest du sagen, nein, es braucht eigentlich, wir haben eine gute Grundlage, oder was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist auch so dieses Thema Zeit. Wie viel Zeit braucht denn das wirklich, bis ihr das alles nacharbeiten könnt? Habt ihr genügend Ressourcen seitens Kripo, um eben all diesen Fällen nachzugehen und diesen auch zeitnah nachzugehen?
Also die Ressourcen sind wie immer ein Problem, aber das kann man über die Vorgehensweise erschlagen. Das habe ich gesagt, wir versuchen im Vorfeld zeitnah die wesentlichen Dinge zu fixieren und dann wird man sehen, über die Zeit, wie schnell wir es erledigt kriegen. Ich muss es einfach so diplomatisch sagen. Aber ich hätte noch eine Gegenfrage zu vorher. Du hattest da einen Raum geworfen und extra das Wort zivilrechtlich verwendet.
Das habe ich so aus dem Bericht rausgezogen. Ah. Das sind nicht meine Worte.
Ah, das ist gut.
Ich zitiere hier den Bericht des FRB.
Ich denke mal, das ist, ich sage es mal provokant, wenn ich der falsche Ansatz. Also wir haben ein Gesetz, das ist klar, das ist weitgreifend, das wurde auch 2020 erweitert. Vorher war ja die ganze sexuelle Orientierung nicht enthalten, das war sicher ein Mangel, der wurde behoben. Und die Leute begehen eine Straftat, die schaden jemanden. Also es ist ganz klar ein Thema aus der Strafverfolgung und nicht aus dem Zivilrecht. Da stellt sich dann die Frage, ob und inwieweit jemand vielleicht Schmerzensgeld oder was auch immer einklagen kann, als Privatkläger im Nachgang. Ja. Aber wenn natürlich im Vorfeld die Strafverfolgung marschiert ist, dann hast du ein viel schöneres Leben mit der Privatklage im Nachgang. Du kannst manche Dinge nicht als Privatklage absetzen, aber die Straftat an sich nicht angezeigt haben. Also Reihenfolge einhalten, das ist einfach unser Rechtsstaat hier in der Schweiz. Das hat auch einen tieferen Sinn. Das kann ich immer wieder nur betonen. Mhm. Und dann hast du vorher die Frage in den Raum gestellt, was man sich wünschen würde. Also ich würde mir wünschen, dass die grundsätzliche Resilienz in dieser Gesellschaft wieder verbessert wird. Das ist auch wieder so ein Thema, könnte man ewig debattieren. Wir sind viel zu viel Informationen und viel zu viel digitalen Medien ausgesetzt und es fällt uns unglaublich schwer, dem zu widerstehen und dadurch sind wir auch verletzlicher. Mir fällt es einfach jeden Morgen auf, ich fahre öffentlich und ich bin der Sonderling im Zug, weil ich bin der Einzige, der nicht ins Smartphone schaut. Dem Bus geht's gerade weiter. Und das sind so Entwicklungen über die Jahre hinweg, die Menschen empfindlicher gemacht haben. Und dann kommt noch Cyber-Awareness, kann ich auch noch mal sagen. Googelt Cyber-Awareness, macht euch da mal schlau, was ihr da anrichtet über die Zeit, was ihr von euch publiziert und von euren Angriffsflächen. Auf der Gesetzseite muss man meiner Ansicht nach nichts ändern. Die Geschädigten müssen beanzeigen. Da ist eigentlich die Voraussetzung geschaffen. Ja.
Ist das so, Sophie? Oder hast du da eine andere Meinung?
Wir haben das vorher kurz besprochen. Es wäre eine Option, eine digitale Anzeigemöglichkeit zu schaffen. Und ich denke, das würde ganz viele Probleme auf der Seite von den Opfern oder den Menschen, die anzeigen möchten, erleichtern. Es gibt diese Hürde nicht, diese Angst, mit dem habe ich zu tun. Und dort könnte man vielleicht helfen. Digitalisierende Polizei, möchtest du etwas sagen, bevor ich weiterfahre?
Ja. Es gibt die Möglichkeit. Über E-Police müsst ihr auch googeln. Man kann.
Aber der Straftatbestand ist noch nicht drauf. Man müsste dann.
Okay, dann muss das da noch drauf. Genau. Das wiederum ist aber außerhalb von meinem Machtbereich, ganz weit draußen. Aber auch da sieht man, sind Ansätze da. Also wir entwickeln uns da schon weiter.
Das ist super. Und dann habe ich das Gefühl, dieser Diskriminierungsschutz dürfte ruhig auch noch erweitert werden um Geschlecht beispielsweise, dass das auch noch unter Strafe gestellt würde. Und dann müssen wir über Regulierung reden der sozialen Netzwerke. Der Bundesrat hat seit 6 Monaten einen Vorschlag auf dem Tisch. Er wollte das Ende Januar in die Vernehmlassung geben. Wir können uns alle vorstellen, warum unter weltpolitischen Problemen sie das einfach nicht machen. Aber wir warten immer noch darauf. Und ich kann sagen, unsere Schweizer Medien, dort haftet der Chefredaktor für jeden einzelnen Kommentar, der gepostet wird. Und deshalb werden 50% von allen Kommentaren gelöscht. Das funktioniert ziemlich gut. Das ist wirklich auch eine Frage, wer ist im Endeffekt denn verantwortlich für diese Inhalte? Und das können wir vielleicht nicht alles in Silicon Valley schieben und wollen wir auch nicht, aber Regulierungsansätze zu finden und Leute zur Verantwortung zu ziehen, ist vielleicht schon auch eine Möglichkeit, um hier etwas zu helfen. Und dann bin ich wirklich einverstanden mit Tamara. Wir sind die 99%, wir sind die, die anständig sind. Empathie ist ziemlich einfach, auch im Netz. Ja, melden Sie sich bei Menschen, die betroffen sind. Machen Sie Counter-Speech, wirklich alle und die Gesellschaft werden es Ihnen danken.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne jetzt auch mal noch die Runde öffnen. Sie dürfen auch Fragen stellen. Finde ich ganz wichtig, weil jetzt haben Sie doch auch eine gute Stunde zuhören dürfen. Und jetzt würde ich aber gerne auch Fragen, Kommentare aus dem Publikum hören.
Ja, danke. Zum Netz. Ich selbst habe 40 Jahre ohne Netz gelebt und ich lebe immer noch. Also wenn ich Sie reden höre, also es grenzt an Selbstzerstörung, wenn Sie täglich sich auf X bewegen. Man kann also ohne X leben. Es gibt ein Leben ohne X. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Es befreit und Sie werden sich wie in den Ferien fühlen. Das andere ist das Thema Rassismus. Hier im Saal sind wir alle keine Rassisten. Die Rassisten sind immer die anderen. Und das ist schon interessant, weil die anderen werden auch über mich sagen, ich sei ein Rassist, wenn ich nicht hier bin. Und wo fängt das an, wo hört das auf? Wer ist Rassist und wer ist kein Rassist? Und ich denke, dass ob Rassist oder nicht Rassist, da hängt sehr viel von der Zahl ab an Menschen, die um einen herum sind. Ich verfolge ein bisschen die Politik in Frankreich und dort findet sehr viel Rassismus statt, gerade in Bezug zum Islam, der jetzt, man muss sich vorstellen, es sind 1000 Moslems, die pro Tag in Südfrankreich ankommen und die füllen langsam das ganze Land. Und ich denke, wenn jemand in einem Quartier lebt und oder in einer Klasse ist, ein Kind, allein als Franzose und der Rest ist alles muslimisch, mit anderen Gesetzen, anderen Kulturen, gut, anderer Sprache.
Ich glaube, wir haben verstanden, was die Frage ist.
Ja gut, vielleicht gibt es eine
vielleicht
Antwort
darauf. Vielleicht können wir gleich mal eine Antwort oder würde gerne je Mensch aus dem Publikum dazu was sagen.
Nur ganz kurz, einfach zu Frankreich. Ich wäre froh, wenn wir die Frankreich nicht mit der Schweiz vergleichen. Frankreich ist ein Kolonialisierungsland, es gibt Assimilation und wenn Frankreich mit den Einwohnern von den muslimischen Staaten kämpft, dann ist das aber auch ihre Historie, die sie dort kaputt gemacht haben. Und es ist ganz, ganz schwierig, wenn man so ein Land mit der Schweiz vergleicht. Und Rassismus, nein, es ist wirklich so, sie können dort, das ist ganz schwierig mit der Assimilation. Wenn sie dort mit den Betroffenen darüber reden würden, die haben keine Identifikation, die können sich gar nicht outen, wo das sie dazugehören. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber dazu kommt noch bezüglich Rassismus. Wenn sich irgendjemand wegen ihrer Aussage diskriminiert fühlt, egal wie sie das als Sender machen, sondern wie die Person sich das als Empfängerin und Empfänger fühlt, und wenn das diskriminierend ist, dann ist es rassistisch. Egal in welcher Form. Und es geht aber nur um die persönliche Wahrnehmung. Und sie können das noch so schön verblümt sagen, aber wenn es für die Empfängerin rassistisch daherkommt, dann ist das Rassismus. Ja, bin ich jetzt ein Rassist? Nein, überhaupt nicht. Ich sage nur die Antwort auf ihren Punkt. Und bezüglich, man muss nicht auf X sein. Ich war nicht auf X, aber Herr Jans war auf X. Und ich muss das Medienmonitoring dort machen. Und dazu kommt die Jugendlichen, sie können denen nicht sagen, ja, schau jetzt 40 Jahre nicht auf dein Smartphone. Sie haben es schon in der Schule. Sie müssen damit arbeiten und die Aufgaben auf den Tablets machen.
Wenn okay. Ich darf, nur kurz dazu, weil wir hören immer wieder Online-Gewalt, Offline-Gewalt und man möchte so gerne sagen können, ihr seid doch selber schuld. Ich weiß nicht, ob Sie ein Leben kennen von einer jungen Person, aber es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Online und Offline. Wir verlieben uns online, wir reden online, wir arbeiten online. Also ich bin wirklich meinen ganzen Tag online effektiv. Und dort einen Schnitt zu machen, zu sagen, ja, selber schuld, geh halt etwas mehr offline. Das können wir gerne. Das ist das Gleiche wie zu sagen, Sie sterben im Auto, deshalb hören Sie auf, Auto zu fahren.
Vielen lieben Dank für die Frage. Ich glaube, wir haben da noch andere Kommentare oder Fragen. Gerne.
Danke für die sehr, sehr interessanten Ausführungen. Ich habe nur gerade nachgeschaut, man kann unter E-Police bezüglich Cybercrime online Anzeige machen.
Ja, das ist so, aber ich, außer es ist jetzt neu, meines Wissens nach kann man nur den Betrug, die verschiedenen Betrugsdelikte dort anzeigen. Sie müssen mal weiterklicken, dann sollten dann dort die verschiedenen Phänomene auftauchen.
Gerne andere Fragen oder Anmerkungen?
Herzlichen Dank. Ich fühle mich bei dieser Diskussion, die wir gerade vorher hatten, ob jetzt die moderne Technik sinnvoll ist oder nicht, fühle ich mich in die Jahre 1915 zurückversetzt, als man die ersten Autos hatte und der Kanton Graubünden, einer der Kantone war, der gesagt hat, bei uns brauchen wir keine Autos. Bei uns muss man umstellen und mit der Kutsche oder mit was weiß ich zum Hotel fahren, wenn man bei uns an der Grenze auftaucht. Ich denke, um dieses Beispiel hier auf diesen Fall auszuweiten, das sind Sachen, die ergeben sich mit der Zeit automatisch, wie Sie vorhin gerade geschildert haben. Sie können von einer von einem gewissen Punkt an gar nicht mehr auf diese Sache, auf diese Informationstechnologie verzichten, weil die Informationen sind schlicht und einfach nur dort vorhanden. Unsere ganze Gesellschaft ist ausgerichtet und wird immer mehr ausgerichtet sein. Und wenn wir da nicht mitmachen, dann fallen wir eben hinten ab und werden über kurz oder lang zu einem Entwicklungsland.
Wir haben da vorne noch.
Ja, ich habe mal eine ganz praktische Frage. Counter-Speech mit Empathie auf solche Kommentare reagieren, das klingt gut für mich, überzeugend. Haben Sie da irgendwelche Tipps? Also ich persönlich, ich glaube, ich würde mich auch scheuen, jetzt online da zu antworten, weil ich dann Angst hätte, ja, dann bekomme ich wieder Hass oder geht dann die Diskussion gerade weiter? Können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen, so die Strategien?
Ja, gerne. Also was wir den Leuten häufig empfehlen ist, ich habe das auch. Ich habe einen Account, mit dem ich mein Leben führe, mit meinen Bubble, mit meinen Leuten, und dort will ich auch nicht dann noch gestört werden. Und ich habe einen zweiten Account mit meinem gleichen Namen und dort mache ich Counter-Speech. Und zwar aus dem Grund, dass ich nicht die ganze Zeit Push-Benachrichtigungen bekommen möchte, dass ich nicht andauernd in meinem, vielleicht wenn ich um 9:30 noch auf Instagram gehe, schaue, wer hat mir geantwortet. Und das hilft mir extrem, erstens. Und zweitens ist Counter-Speech für mich auch ganz stark einfach eine Einstellung, mich öfters positiv zu äußern, mal meine Unterstützung abzugeben. Und wenn man mal anfängt, ist das sehr viel einfacher, als es tönt, wirklich. Weil, und ich glaube, das ist wichtig, wir haben heute ganz viel über sehr persönlichen Hate Speech gesprochen. Ganz häufig ist Hate Speech auch einfach eine Aussage, ohne dass das Opfer das liest. Also die Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer verrecken, die werden das nicht lesen. Aber trotzdem ist es mega wichtig, dort auch Gegenrede zu machen. Und zwar ist es nicht wichtig, weil ich den Hater umstimmen will, aber weil ich der Gesellschaft zeigen will, hey, wir sind mehr und wir sind lauter. Und ich denke, mit dem darf man sich auch etwas an der Nase nehmen und halt einmal mehr doch sich irgendwie überwinden, mal das Wort zu erheben, um sich einzusetzen.
Vielen lieben Dank. Ich gehe davon aus, dass Fragen vorerst jetzt beantwortet sind. Ich danke für Ihre Zeit und danke an dieser Stelle auch der Halle 7. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Fachstelle, an Radio X, an unsere Gästinnen. Vielleicht ganz kurz, wie wir gehört haben, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Plattformen, wo eben auch Hate Speech gemeldet werden kann. Es gibt neu, glaube ich, stophatespeech.ch, auch stoponlineracism.ch. Also wenn Sie selbst Opfer werden oder eben auch Hate Speech mitbeobachten, melden Sie doch das da. Unterstützen Sie uns alle in diesem Kampf gegen Hass im Netz. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank nochmal und ich würde es jetzt gerne alle zum Apro einladen. Vielen Dank.
Das war die Podiumsveranstaltung Hass im Netz. Teilgenommen haben Sophie Achermann, Peter Sopka, Fatima Iftikhar und Tamara Hürlimann. Weitere Beiträge in der Aktionswoche gegen Rassismus findest du zum Nachhören unter radiox.ch. Für Radio X, Janina Lapart.
X Plus. Geschichten mit Tiefgang.